wann sind wir an dem Punkt einer sogenannten Superintelligenz? Wann sind wir an dem Punkt, dass sie nicht nur so gut ist wie wir, die Maschine, sondern besser? Wie Nick Bostrom das mal gesagt hat, that can outperform even the brightest human minds. Und dann sind wir an einem Punkt angelangt, das ist echt krass, das muss man mir bewusst machen, das ist ja die letzte Erfindung, die der Mensch machen kann. Ja, weil jede Erfindung, die auch nur denkbar ist, würde diese Maschine wahrscheinlich vor uns machen.
Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Marun.
Ich habe mir Dr. Andreas Nauertz eingeladen und zwar hat mich echt umgetrieben das Thema KI. Alle sprechen drüber, aber so richtig weiß keiner Bescheid. Und es gibt ehrlicherweise wenige Experten in Deutschland dafür. Und Andreas war schon mal im Podcast. Wir haben mittlerweile auch eine super Freundschaft aufgebaut, tauschen uns regelmäßig aus über verschiedenste Sachen. Und jetzt bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt, Andreas, ich will was über KI wissen und ich will mit dir Beispiele durchgehen vielleicht auch. Und das haben wir gemacht. Also wer sich mit KI auskennt, für den ist das was. Und wer sich damit noch nicht auskennt, für den ist es auch was, weil wir sind durch Themen gegangen mit, welche Möglichkeiten gibt es, welche Herausforderungen es gibt. Wir haben auch thematisiert, ob Deutschland satt ist in Bezug auf diese generelle Digitalisierung und der Hunger einfach fehlt, den andere Länder haben, sich digital weiterzuentwickeln, nicht mehr die verlängerte Werkbank zu sein. Also ich glaube, ein richtig cooles Update, die Folge kurzweilig. Es ist länger geworden als geplant, aber weil wir auch hinten raus so viele spannende Dialoge aufgemacht haben. Und Andreas ist kein geringerer als der Geschäftsführer von Bosch Digital, also ja, über 10.000 Mitarbeiter in dem Bereich. Wahnsinn, was dieses Unternehmen leistet, aber auch wie sein Weitblick ist durch die Expertise, durch verschiedene Blickwinkel von anderen Märkten. Also hier kommt das große KI-Update und bezogen noch mit Expertise auf die Baubranche. Ein, glaube ich, schlagkräftiges Update in Bezug auf KI. Wir knüpfen an die Folge 54. Das ist lange her. Herzlich willkommen, Andreas.
Vielen Dank für die Einladung. Ich kann mich noch gut erinnern. War super damals. Hoffen wir mal, dass wir die Messlatte noch mal höher legen können.
Ja, ich glaube, das sollte uns gelingen. Also mindestens mal, ich habe sie höher gelegt, weil wir sitzen in einem Studio. Folge 54 war eine Remote-Folge. Also hinterm Bildschirm, ich bei mir und du in der Firma. In der Firma nämlich bei Bosch. Da hat sich jetzt nicht viel dran geändert erstmal.
Nee, das ist noch so.
Aber du hast eine neue Aufgabe, eine neue Rolle.
Korrekt.
Ja. Das heißt, wir holen mal die ab, die letzte Mal zugehört haben, was die Rolle macht. Und dann vielleicht noch das, was so in der Zukunft so entsteht, alles. Da springen wir gleich rein in das Thema. Vielleicht aber nochmal ganz kurz, lass mich zusammenfassen und du korrigierst auch gerne im Schnelldurchlauf. Bosch, ja, für die da draußen, die zuhören, nicht nur Küchengeräte, sondern auch Automotive und wirklich viele andere Themen. Ich glaube sogar in der Corona-Zeit Sachen entwickelt und entstanden, ganze Menge Themen. Unter anderem bis hin zu Thermotech, also das heißt, ihr habt Thermen, Heizungsanlagen, ihr habt Akkugeräte, Schrauber, Software für Handwerker. So, und viele Dinge davon sind mit Software ausgestattet. Und das habt ihr, glaube ich, in den letzten Jahren vereint. Und das heißt jetzt Bosch Digital.
Den Software-Teil haben wir, oder den IT- und Digital-Teil, den haben wir vereint. Also ich freue mich erstmal, dass du so viel über meine Firma weißt.
Ja.
Wobei meine ist jetzt ein bisschen anmaßend. Die Firma, für die ich arbeiten darf. Anscheinend hast du mir gut zugehört. Ja. Die letzten Monate, Jahre, in denen wir ja immer wieder in Kontakt waren, ist genau richtig, was du sagst. Das macht auch den Laden so geil, ganz ehrlich. Ne? Wenn du jetzt in nur einer IT-Firma bist, lernst halt IT. Aber ich sehe halt, wie diese ganze Software, und du sagst es ja, die hält überall Einzug, wie die in all das einfließt. Ne? Das Gerät, das du meinst, übrigens bei Corona, ist Vivalytic, war damals einer der ersten und schnellste PCR-Tests überhaupt. Ja. Waren wir stolz drauf, wie Bolle, dass wir das hatten. Ja, ist auch ein geiles Ding.
Heute noch Anwendung dafür?
Ja, natürlich. Das Ding kann ja wesentlich mehr Erkrankungen erkennen. Das ist ja nicht für Corona entwickelt worden, sondern es ist ein generelles Gerät für die Erkennung von Krankheiten. Das kann Borreliose erkennen, alle möglichen STI. Du kannst also quasi in solche kleinen Kassetten kleine Proben reingeben, Urin, Blut und so weiter und dann steckst du das in das Gerät und hast in kurzer Zeit ein Ergebnis. Total cool für Praxen, ja.
Aber nicht, dass die Leute jetzt denken, wir fangen jetzt an, den Podcast auch in MedTech, also medizinischen, technischen Bereich zu machen, aber das sollte nur mal einen Exkurs geben, was ihr eigentlich alles macht. Und bevor jetzt die ersten Leute abschalten, weil es nichts mit der Bauindustrie zu tun hat, wäre ich vorsichtig. Ich muss das kurz ankündigen, weil es geht um die Thematik in unserem Gespräch vorrangig um KI heute, also was ist eigentlich möglich? Also da wird es, glaube ich, ganz spannend und die letzte Folge, muss ich sagen, die war zu dem damaligen Zeitpunkt auch lange Zeit eine der bestgehörtesten Folgen und du kommst nicht direkt aus der Baubranche. Also fand ich spannend. Deswegen
Moment, das heißt, irgendjemand war danach besser?
Mhm. Oh. Aber deswegen,
jetzt macht das
genau,
Sinn.
Genau, jetzt macht das alles Sinn. Aber deine Position, und das fand ich auch ganz spannend, Member of the Board at Bosch Digital, CTO and Executive Vice President. Also ganz lange Reihe an Worten sozusagen. CTO, also für die, die es nicht wissen, sozusagen für den technischen Bereich verantwortlich bei Bosch Digital. Aber jetzt sagst du mal, bevor ich jetzt das Unternehmen weiter vorstelle und deinen Part übernehme, wie viele Beschäftigte gibt es im Bosch Digital und gesamt?
Genau, vielleicht einen Schritt voraus für die, die andere Folge gehört haben. Damals war ich ja noch bei der Bosch I.O., ne?
Ja, genau.
1000 Leute, wir haben so ein bisschen Greenfield Incubation gemacht, Themen wie Metaverse und hast du nicht gesehen, versucht voranzutreiben. Und dann sind wir gemerged worden mit anderen IT- und Digitaleinheiten. Unter anderem der zentralen IT, würde ich die mal nennen, und haben aus diesem Merger heraus jetzt eine Organisation, die Bosch Digital, mit 12.000 Mitarbeitern, fast 12.000 Mitarbeitern around the globe. Wir sind in über 50 Ländern. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass wir in jedem Land einen Entwicklungsstandort haben. Und was wir eigentlich machen, ist wirklich IT und digital von Rechenzentrum bis Global Backbone, also Netzwerk, ja, dass die Rechenzentren miteinander kommunizieren können, bis Ausliefern von Workplace, also Laptops, mobile Endgeräte, aber dann natürlich auch Software bereitstellen, Basissoftware wie SAP, aber natürlich auch eine ganze Menge Software, die dann KI beinhaltet, IoT-Lösungen beinhaltet und gerade KI ist ja heute im Fokus.
Absolut, das wird unser Thema sein, wo wir gleich reingehen können. Für unsere Dauerzuhörenden, also Bosch hat 2023 91,6 Milliarden Euro gemacht, vielleicht um das auch nochmal einzuordnen, bei, glaube ich, global 430.000?
Ich glaube, 421.000 ist die aktuelle Zahl.
Also so nochmal zwei Kennzahlen, wie groß Bosch eigentlich erstmal ist und was so aus einem deutschen Unternehmen denn geworden ist tatsächlich. Finde ich spannend. Vorher warst du bei IBM, also du bist eigentlich per se, würde ich jetzt mal sagen, so ein richtiger Tech-Nerd. Du sitzt zwar nicht im Hoodie da, wie die Tech-Nerds, mit einem kleinen Zwinkern in Berlin, aber du bist schon durch und durch Techie.
Ja, das würde ich, du hörst mich nicht dementieren. Mhm. Und das letzte Mal, als wir gesprochen haben, hatte ich ja auch den Hoodie an.
Ja, ich habe auch zum Team gesagt, heute kommt jemand, der hat eine hohe Führungsposition bei Bosch und der kommt im Hoodie.
Ja, es tut mir sehr leid, dass ich deine Erwartungshaltung hier an der Stelle nicht erfüllt habe, mich so dermaßen enttäuscht gleich zu Beginn mit meinem Auftreten. Hat aber einen Grund, ich habe es ja gesagt, ich bin heute Abend ein bisschen so auf der politischen Bühne und dachte, komm Andreas, ziehst mal was Gescheites an, nicht, dass die Mutti wieder sagt, Junge, wie du wieder rumläufst. Ja, das ist der Grund dafür. Ja.
Aber Tech-Nerd, das meine ich natürlich mit einem Augenzwinkern, weil du bist ja schon so eine Dolmetscher-Funktion hast du, im Sinne von, wir können über Business-Kontext sprechen, ohne dass du drei Fragezeichen hast. Über wirtschaftliche Kennzahlen, aber eben auch, du erreichst jemanden, der wirklich nachher Code schreibt und umsetzen muss, mal brutal runtergebrochen.
Ist genau so und ich bin extrem happy, diese beiden Welten auch zusammenbringen zu können. Ich glaube, dass es für den Erfolg einer Einheit unfassbar wichtig ist, dass auch so eine Person im Board ist. Und vor allem, glaube ich, ist es wichtig, dass das Board, wir sind ja vier, dass es sehr heterogen oder komplementär ist, vielleicht das bessere Wort, besetzt ist, weil alle bringen ihre Expertise rein, auch ihre Persönlichkeit. Und ich glaube, wenn wir alle vier gleich wären, ja, das wäre nicht besonders gut, dann würde auch einer reichen, dann sind drei redundant ausgelegt. Ja. Mhm. Und ich glaube, die Zeit bei IBM, ich glaube, die Zeit in den USA, die Zeit generell im Ausland, diese typische Softwarekarriere, die ich auch gemacht habe, hilft mir heute im Verstehen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja. Und auch, um mich in die Lage zu versetzen, überhaupt eine technische Vision, eine technische Strategie auf die Straße bringen zu können oder auch im Dialog mit Kunden, wenn ich mit deren CTOs rede, ja, dass die nicht denken, okay, der hat ja von Tut und Blasen keine Ahnung. Genau. Und es hilft halt schon, wenn man auf Augenhöhe mit seinen Mitarbeitern agieren kann, wenn man ihnen auch Sparringspartner sein kann und sie nicht das Gefühl haben, boah, ich muss zum Manager, der rafft es eh wieder nicht. Hoffentlich geht es bald rum. Ich glaube, es ist ganz wichtig, aber nur, wenn du auch Business Acumen hast, ja. Also wenn du Technik um der Technik willen machst, dann bist du da falsch, glaube ich, weil es geht am Ende, es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Glaub, du musst die Technik als Tool nutzen, um dein Business treiben zu können. Das glaube ich, ganz wichtig. Und ansonsten ist in der Führungskraft natürlich auch so ein bisschen die menschliche Seite wichtig, ne? Also ein Nerd, der, das wird denen ja manchmal so nachgesagt, der im Keller sitzt, ohne Licht und Pizza isst und eigentlich andere Menschen nicht so mag, ist da natürlich auch nicht gut aufgehoben. Das heißt, je höher du kommst, das ist meine Überzeugung, ist die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen und sie zu führen, sie zu begeistern, empathisch zu agieren, Vertrauen zu schaffen, emotionale Sicherheit zu schaffen und all das, um eine Performing Culture etablieren zu können, unheimlich wichtig.
Jetzt hast du schon von Persönlichkeit gesprochen, dann lass mich doch fragen noch, gibt es für dich eine Lieblings-KI-App, rein persönlich?
Es gibt nicht die Lieblings-KI-App. Weißt du, was ich richtig geil finde? Es ist jeden Tag ist eine andere. Also ganz auf so
Weil so viel developed wird.
Ja, wir erleben ja gerade, das finde ich eine total spannende Frage, was du gerade stellst, wir erleben ja gerade die Demokratisierung von KI. Das muss man mal überlegen, ja. Mhm. Das heißt, niemand mehr muss ein Experte sein in Machine Learning-Algorithmen. Niemand mehr braucht unendlich viele Test-Samples, um dann entsprechend KI trainieren zu können, was ja auch einen Haufen Geld kostet, sondern das wird, der Zugang dazu wird demokratisiert. Also kann jeder Entwickler zumindest, diese Technologie ohne tiefes Expertenwissen anwenden. Und aus diesem Effekt heraus entsteht so viel gerade. Egal in welche Richtung. Natürlich benutze ich ChatGPT, ja.
Aber da sagst du so einfach, natürlich benutzt du es. Also meine Wahrnehmung, ich versuche ja immer, ich glaube, wir leben in einer Bubble. Und in dieser Bubble, da gehörst du und ich auf jeden Fall dazu. Ich würde sogar sagen, der meiste Teil der Städter. Und dann gibt es die Menschen eben, die auch in einer Stadt oder am Rand leben, vorrangig, und das ist kein Bashing, die aber das als nicht normal empfinden, ein Chat-GPT-Konto zu haben und dieses zu nutzen. Also das geht so weit, will ich dir sagen, dass ich bewusst natürlich danach suche, solche Stimmen zu hören und irgendwie für mich selber in meinem Kosmos herauszufinden, wie viele Leute sie betrifft das eigentlich. Und ich würde sagen, dass das nicht mal zwangsläufig ein Altersthema ist, dass Kinder, Jugendliche in ländlichen Regionen andere Themen verfolgen als wir, klar, auch Instagram und Co. Aber für mich ist das seit kurzem, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so klar, dass jeder ChatGPT kennt, und vielleicht unsere Zuhörer kennen 90% ChatGPT, ja, weil wir uns an solche Themen orientieren, digitale Trends und so weiter. Aber du hast das so als selbstverständlich formuliert.
Ja, ich würde in der Tat, ich muss dir leider zustimmen. Ich glaube, wir leben in einer Bubble. Du siehst auf der einen Seite eine rasante Adoption dieser Technologie. Ne? ChatGPT hat es ja geschafft, in 2 Tagen 1 Million Nutzer anzuziehen. Das ist einer der schnellsten gewachsenen Services, die es jemals gab.
Crazy.
Das ist total crazy.
Das ist wirklich verrückt.
Insofern penetriert es schon die Gesellschaft, ja. Aber du hast recht, da gibt es ganz viele, die wahrscheinlich nicht mehr wissen, von was wir überhaupt reden. Was erschreckend ist, was für uns so unvorstellbar ist, weil es schon in unseren Alltag eigentlich Einzug hält, ja. Und du hast nach der Lieblings-App gefragt. Also es gibt nicht die eine, es ist jeden Tag eine andere. Mhm. Momentan habe ich total viel Spaß daran, so Apps zu benutzen, die lustige Bilder generieren, aber vor allem natürlich Bilder, die ich nutzen kann. Ich habe jetzt letztens einen Vortrag gehalten auf der BCW, einer unserer großen Konferenzen von Bosch. Jedes einzelne Slide war ein total fancy, also ob ich zeichnen könnte, ja, kann ich nicht, ein total fancy Hintergrundbild mit einem Wort, und der Rest ist dann der Audiotext, den ich während des Vortrags quasi bringe. Und jeder Slide und jedes Bild hat auf einem ähnlichen Stil, so ein bisschen spacey. Und das hat mich irgendwie 20 Minuten gekostet, diese Slides zu erstellen, weil ich es generieren lasse. Da ist ein riesen Effizienzhub drin. Ne? Andere Sachen sind witzig. Ich kann jetzt bestimmt, hat ein Kollege mir gezeigt, ich kann jetzt auf einmal in allen Sprachen sprechen. Ich kann das einfach. Ne? Ich mache einen Vortrag, nehme den auf. Ich bin ein krasser Typ, ein richtig krasser Typ.
Ja, das ist ein Einstellungskriterium gewesen bei Bosch.
Absolut, genau. Und kann dann in Deutsch einen Vortrag halten. Dann lade ich das irgendwo hoch und sage, mach das der Kollege hat es in Hindi gemacht, ja. Dann guckst du das Video an, Lip-Sync perfekt, ja. Sprache perfekt, das ist unglaublich. Es ist natürlich auch scary, weil das ist unfassbar gefährlich, weil es ist ja ein Fake, ja.
Also genau, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir gleich nochmal massiv reingehen müssen. Bevor wir da reingehen, und ich hatte es gerade so ein bisschen angesteuert, das Thema, die Erwartungshaltung, dass wir so etwas nutzen in der Bevölkerung, also KI-Tools, Software-Tools in unseren Alltag integrieren und reinkommen lassen. Vielleicht noch ein Stück vorher. Warum reden wir immer so viel über dieses Thema, die Akzeptanz in Deutschland von Digitalisierung oder generellen digitalen Tools, sagen wir mal, ist mäßig bis hält sich in Grenzen im Vergleich, jetzt vergleichen wir, zu anderen Ländern. Und jetzt fällt mir natürlich der asiatische Bereich sehr stark ein. Singapur, du hast lange in Asien gelebt, ich war auch lange unterwegs in Asien. Und da ist die Akzeptanz anders. Jetzt stelle ich eine These auf. Ist das, weil wir satt sind? Also, weil wir wirtschaftlich so erfolgreich waren in den letzten Jahrzehnten, dass wir nicht den Bedarf hatten, mit der Zeit zu gehen?
Und ich würde so unheimlich gern widersprechen, aber ich kann es nicht. Ich glaube, dass es leider so ist. Ich glaube, dass wir eine Sättigung erreicht haben und gleichzeitig noch nicht erkannt haben, dass es 5 vor 12 ist, vielleicht dann 5 nach 12, ja, wir brauchen eine Zeitmaschine. Und wir haben uns ausgeruht sehr lange, weil wir ja auch erfolgreich waren. Ja? Also diese Nachkriegsgeneration, jetzt gehen wir mal ganz weit zurück, die dieses Wirtschaftswunder, wie es ja bezeichnet wird, Deutschland aufgebaut haben, die die Industrie so stark gemacht haben.
Ein super Unternehmen, für das du heute arbeitest.
Ja, absolut. Die sind ja nicht von heute auf morgen 421.000 geworden mit diesen Umsatzzahlen, die du genannt hast. Ja. Ich glaube, wir haben diesen Punkt verpasst, wo wir hätten merken können, das war jetzt lange gut, aber jetzt kommen weitere Technologietrends. Und auf die sind wir nicht aufgesprungen. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Hyperscaler, ja, also Cloud-Anbieter. Mhm. Kennst du irgendeinen in Deutschland, der jetzt wirklich signifikant ist? Ich kenne nur AWS, Microsoft, Google, vielleicht noch IBM. Komplett verpennt.
Ich glaube, die Zuhörer kennen die Unternehmen auf jeden Fall alle.
Genau. Und die sitzen alle über den Teich, ja. Und das ist das sind unheimlich mächtige Unternehmen. So, jetzt gucken wir in den Automotive-Bereich, ja. Wenn ich durch Stuttgart fahre, ist mir gerade letztens passiert, da gibt es so die Theodor-Heuss-Straße, eine der zentralen Straßen, da sehe ich jetzt einen Laden von BYD. Ja. Das heißt, die Asiaten kommen auch hier. Ja. Das heißt, auch hier haben wir einen brutalen Angriff auf den deutschen Markt in der ganz neuen Branche. Oder wenn du mal bei Kollegen guckst, was die auf einmal für Kühlschränke und Waschmaschinen haben, da steht nicht immer nur AEG und so weiter drauf, da steht auch mal LG und Samsung drauf.
Immer mehr, würde ich fast
immer sagen. Immer mehr, ja, weil irgendwas machen sie vielleicht richtig, ja. Aber das heißt für uns, aufwachen, Leute, ja. Also es ist nicht mehr angebracht, sich hier auf den Wohlstand auszuruhen. Und wir müssen, das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, wir müssen diesen Bürokratiewahnsinn runterkriegen. Wir müssen durchdigitalisieren, um performanter zu werden. Da kann uns KI natürlich auch helfen. Wir müssen aber unser Mindset ändern. Wir müssen risikoaffiner werden, wir müssen pragmatischer werden und in Summe schneller werden und nicht versuchen, aus einer Zeit, aus der wir kamen, jede Lösung 200% German Engineering durchzudesignen, sodass das, was wir designt haben, nach 5 Jahren auf dem Markt ist, der Wettbewerber schon nach 1 Jahr auf dem Markt war, uns iterativ verbessert hat.
Verstehe ich total, stimme ich dir auch zu, also kann ich gar keine Widerworte. Das ist die Seite der Entwicklung. Also wir müssen Technologie nutzen, wir müssen sie entwickeln, wir müssen Services drauf bauen.
Hey Leute, wir wollen heute einfach mal Real Talk machen und mit euch Zahlen teilen. Das heißt so viel wie, wir haben eine krasse Reichweite aufgebaut über die letzten 3 Jahre. Von zu Hause angefangen, heute in einem Studio mit fantastischen Gästen. Mittlerweile sind wir eine Community bei Digitalwerk von fast 55.000 Leuten, die wir jeden Monat hier erreichen auf verschiedenste Kanäle. Und Podcastern wird ja oftmals nachgesagt, dass sie nicht ganz so transparent sind oder schwer einzuschätzen sind, wie viel Reichweite sie wirklich haben. Und deswegen haben wir uns entschieden, die einfach mal mit euch zu teilen. Wir haben im Monat so um die 20.000 Plays. Das gibt mal Monate, die sind mehr, mal weniger, aber das ist ein ganz guter Durchschnittswert. Damit, glaube ich, sind wir ziemlich weit vorne im Dachmarkt, was so das Thema Bau, Real Estate, Energy, mittlerweile auch so ein Stück weit Mobility-Themen angeht. Und das geht nur mit euch. Und wir freuen uns, wenn ihr weiterhin unseren Content anhört, anguckt und natürlich auch ab und an mal ein Like und ein Abo dalasst. Und was ganz wichtig ist für uns, damit wir weiter wachsen können und Leute noch mehr Infos von uns bekommen, ist, wenn ihr auf der Audio-Podcast-Seite, also nachher auf Spotify oder Apple, den Podcast bewertet oder hier auf YouTube vielleicht auch einfach nachher ein Abo oder ein Like oder ein Kommentar da lasst. Also das vielleicht mal von unserer Seite aus und an euch geht ein fettes Danke.
Und jetzt nochmal zu dem Thema und das interessiert dann kommen wir auch zur Bau-Immobilienbranche zurück. Wie schaffe ich es denn, die Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht noch nicht so affin sind, mit auf die digitale Reise zu nehmen? Die Frage ist ja ultra heiß diskutiert. Das ist ja nicht das erste Mal, dass jemand diese Frage stellt. Ich greife sie auf, weil sie hunderte Male schon gefragt worden ist. Und jetzt wieder zurück. Du bist jemand, der sehr viel um die Welt reist für Bosch in der Rolle, in der du bist und siehst andere Kulturen, also Indien, Singapur. Warum sind dort Menschen so wissbegierig? Also ist das die Antwort, die du ja fast gerade selbst formuliert hast? Wir sind ein Wirtschaftswunderland, haben hohen Erfolg, uns geht's gut, wir sind gesund. Ist es das, warum wir uns irgendwann abgekapselt haben und gesagt haben, ich brauche keine App für? Ja?
Ich glaube ja und ich glaube, es ist auf der anderen Seite deren Hunger, auf ein höheres Level zu kommen.
Deswegen, ein höheres Level des Einkommens, des Wohlstandes.
Die wollen sich auch in bestimmten Bereichen Marktführerschaft sichern. Die wollen auch nicht mehr, das finde ich auch völlig legitim und völlig in Ordnung, die wollen auch nicht mehr die Digital Workbench, die verlängerte Werkbank von Deutschland sein. Dass alle Führungskräfte und alle, die was zu sagen haben, sitzen in Deutschland und sie müssen hier quasi die, ich bin es mal böse, niedere Arbeit ausüben. Ich glaube, deren Hunger ist groß, deren Lernwilligkeit ist groß, deren Kampfgeist, nenne ich das fast mal, ja, sich nach vorne zu arbeiten in der Rangliste der Länder, die hier was zu melden haben, der ist groß. Und wir haben das ein bisschen verloren, Das kann man auch alles wieder hinkriegen, aber wir müssen halt, und jetzt bin ich mal ein bisschen flapsig in meiner Ausdrucksweise, wir müssen halt den Arsch hochkriegen. Ja.
Genau, wir müssen halt den Arsch hochkriegen. Und da ist ja die Frage, wie kriegen wir das hin? Weil wenn wir jetzt, also wir reden ja jetzt schon gleich, oder wir machen es ja schon über KI, über ChatGPT, also über Sachen, die für viele, da sind noch nicht mal alle angemeldet und gucken sich das an. Wobei es ja nicht nur ein Thema ist, ich erstelle meinen Vortrag, sondern mir würden unzählige Use Cases einfallen für alte, schwache Leute, die man darauf anwenden und aufbauen kann. Und gleichzeitig zwischen dem hohen Maß an Potenzial bringt es aber auch gewaltig viel Risiko mit, das Thema KI.
Ist definitiv so. Also ich würde noch eine Sache an der Stelle anmerken. Du hast ja auch gefragt, wie kriegen wir es hin, ne? Dass die Adoption steigt. Mhm. Ich glaube, was wir nicht unterschätzen dürfen ist, und dann kommt leider das nämlich gut über zu den Risiken, ich missbrauche jetzt und hijacke deine Frage. Ich glaube, Training und Enablement, ob in der Firma oder außerhalb, ist ein ganz wichtiges Element. Die Menschen müssen aufgeschlaut werden und wir machen das in Bosch, machen wir das mit eigenem Kursmaterial. Sie müssen verstehen, und zwar nicht nur die ITler. Ne? Bosch hat ja nicht 421.000 ITler, die sich das alles selbst angucken. Das ist eher die Minderheit. Wir sind eine Minderheit.
Ihr seid die Minderheit, auf jeden Fall. Das ist oftmals bei Tech-Nerds.
Ja, wir sind ganz. In der Schule fängt es eigentlich schon an, da bist du auch mal in der Ecke gestanden. Ja. Das war schlimm, dass ich da vorher. Und ich glaube, das Aufzeigen des Potenzials, das Aufzeigen aber auch der Risiken, was wichtig ist, weil es ihnen Sicherheit gibt, im Sinne von, was mache ich und was mache ich besser nicht, ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Und es adressiert die Ängste der Menschen. Die Menschen haben da draußen auch Angst. Und das sind ganz verschiedene Ängste, die alle nachvollziehbar sind. Moment mal, kostet mich das Ding meinen Job? Ja. Moment mal, kann ich das überhaupt irgendwie, übernimmt das die Weltherrschaft? Ja. Hier, die haben alle ja Terminator geguckt und Skynet und Cyberdyne hieß die Firma, glaube ich. Ne? Also das ist, das musst du alles erstmal machen. So, und dann kannst du diese, wolltest du da einhaken gerade?
Ja, ich will da nochmal, ich lasse da noch nicht locker, auch wenn wir das sonst vielleicht ein bisschen zu breit treten, aber mir ist das wichtig. Jetzt reden wir davon, Bosch macht das. Das machen auch ganz viele andere Unternehmen. Ich glaube, jeder Inhaber, CEO, CTO, der hier auf dem Stuhl sitzt, wo du sitzt, hat in diesem Bereich sehr viel gemacht in der Vergangenheit und aufgeschlaut. Ich sehe eher aus den Gesprächen, teilweise auch off the record, dass dann eben die Mitarbeitenden, und das sind nicht alle, ne, aber es ist einfach noch ein signifikanter Teil, deswegen reden wir drüber, dann nach Hause geht und sagt, ich musste das ja tun. Also ich musste ja Microsoft Teams anwenden, um das zu nutzen, aber im Privaten habe ich keine Cloud, um meine Daten zu speichern. Mal ganz, ganz banales Beispiel. Ich mache das immer noch auf meiner externen Festplatte. Dann ist das ja nicht mehr zeitgemäß. Ob das Beispiel jetzt das Nonplusultra ist oder bestelle ich Food, nicht, ob ich es mir jetzt leisten kann oder nicht, sondern bin ich ein Freund von Anwendungen wie Food-Plattform. Ja, also es geht nur um den Case-Center. Warum, und das ist dann das Private, sind wir in Deutschland vorrangig eher etwas abgeneigt im privaten Umfeld sowas zu nutzen? Außer, und es geht noch weiter, ich vertraue Plattformen, dann sind wir beim Vertrauen der Software, Weltherrschaft, vertraue Google und Google sagt mir Maps auf jeden Fall den Weg. Nicht ich denke mir nach, sondern Google weiß besser den Weg und ich nutze Google. Mhm. Also einzelne Sachen haben sich so krass durchgesetzt und dann mache ich auch einen Punkt. Im Vergleich zu anderen und im Gesamten ist es aber immer noch zu wenig Nutzung von digitalen Tools und jetzt die zuhören, einmal rauszoomen aus der Bubble. Wir alle sind in einer Bubble, glaube ich, die hier sprechen.
Ja.
Und der Anteil, der es noch nicht ist, ist immer noch signifikant.
Ist eine Frage, die ich natürlich auch nicht umfassend beantworten kann. Die mich
dann
natürlich
würde ich den Podcast jetzt hier abbrechen.
Verkackt.
Ich dachte einfach jetzt an.
Es ist eine Frage, die natürlich auch mir im Kopf wabert, ja. Mhm. Ich glaube, es ist eine ganze Menge von Gründen. Ich glaube, der eine Grund ist, wir sind ja auch ein Land, das sehr viel setzt auf Datenschutz ne, und auf Privacy und alles, was dazugehört. Das heißt, wir haben halt wirklich vielleicht auch einen signifikant erhöhten Anteil im Vergleich zu anderen Ländern von Leuten. Und das ist okay, denen das wichtig ist. Und die reden ja auch mit anderen und infusen im Prinzip dieses Gedankengut und sagen, ah, müsst ihr vorsichtig sein. Also wir sind auch eine sehr vorsichtige Gesellschaft, so wie ich das war. Das ist meine ganz persönliche Meinung.
Ja. Absolut.
Aus dieser Vorsicht, aus dieser manchmal schon Paranoia, ist vielleicht mehr Zurückhaltung. Mhm. In der Annahme solcher Technologien und Tools, ja. Und die Gesetze, die wir so haben, die machen es ja manchmal auch schwierig, dass bestimmte Sachen bei uns relativ schnell auch auf den Markt kommen. Es kommen viele Sachen erstmal auf dem asiatischen Markt, ja. Dort machst du ja eigentlich alles mobile. Aber guck da mal an, bei uns im Kontext E-Rezept und alles, wie lange das alles auch gedauert hat. Und das nehmen die Leute wahr. Und daraus entstehen Skepsis, Ängste. Dann machen wir es manchmal nicht gut. Es kam ja letztens ein Artikel, dass man, ich glaube, es ist der Personalausweis gewesen. Da gab es jetzt einen Hacking-Angriff, ja. Und der hat wohl funktioniert. Das kriegen die Leute alles mit und dann werden diese Ängste auch nochmal befeuert. Also ich glaube, es ist ein Sammelsurium aus unserer Mentalität der Vorsichtigkeit, der Paranoia, des Datenschutzes. Das spielt, glaube ich, für uns ganz massiv rein. Ich meine, wie viele Restaurants kennst du, wo du nicht mal mit Karte zahlen kannst? Das wird es in Asien gar nicht geben, ja, in vielen Stellen.
Also und hier ist das so. Weiß ich, in Berlin, jetzt sind wir hier nicht mehr in der Bubble, sondern jetzt sind wir wahrscheinlich die Ausnahme in Berlin. 90% der Restaurants nehmen keine Karte. Also keine, sondern nur Bargeld.
Hat das steuerliche Gründe? Nein, habe ich dich gefragt.
Das ist ein anderer Podcast. Aber jetzt waren wir ja schon bei Möglichkeiten und Chancen. Jetzt sagst du, Datenschutz ist wichtig. Ist das jetzt dann in der Perspektive KI auch eine Chance, weil wir eben so vorsichtig sind, dass wir dort vielleicht die richtigen Schritte dann gehen? Oder muss man KI betrachten mit Trial and Error? Ich denke nur an die ermahnenden Worte von Elon Musk. KI wird gefährlich, wenn wir nicht aufpassen und wir sollten uns zusammensetzen mal in einen großen Kreis.
Genau, also ich würde es in der Tat nochmal auf die Frage davor kurz zurückkommen, weil das dann überleitet und auf dieses Risiko, das haben wir nämlich gar nicht beantwortet. Ne? Wenn man sich die Risiken anguckt und dann kann man darüber diskutieren, wird es zu gefährlich und dann kann man darüber reden, ist das auch eine Chance für Deutschland oder für die deutsche Industrie. Die Risiken lassen sich unterteilen in 3-4 Bereiche. Das erste Risiko ist, und das korreliert sogar mit der Frage davor, des Informationsabflusses. Ne? Das heißt, du bist zum Beispiel eine Firma, du willst diese Technologie benutzen, du benutzt die Lösungen der großen amerikanischen Anbieter und irgendwelche Mitarbeiter, weil sie nicht richtig geschult werden, kommen auf die Idee, IP-sensitive, lustige Daten da rein zu kloppen. Alles schon passiert, Informationsabfluss. Deswegen haben wir bei Bosch auch eigene Rechenzentren, wo der ganze Software-Stack im Haus ist, dass es nicht passiert. Mhm. Zweites Risiko, Missinformation. Ja? Das Ding halluziniert. Es entstehen zum Teil auch Deepfakes, Absicht. Ja.
Kannst du nochmal das vielleicht kurz aufgreifen, weil vielleicht kennst du noch nicht jeder Deepfakes, was damit gemeint
guter, ist. Guter Punkt. Deepfake ist im Prinzip das Erstellen einer Fälschung auf einem Niveau, dass man es eigentlich von dem ist es richtig, ist es wahr, ist es falsch, ja, nicht mehr unterscheiden kann. Mhm. Ja. Bildmaterial, Videomaterial, unheimlich gut. Ja. Man kann sich das angucken noch und noch und noch und wieder und ist sich immer noch unsicher, ist es echt oder nicht. Mhm. Das ist eine Waffe, können wir später nochmal drüber reden. Mhm. Ja. Und manchmal ist es auch total lustig, ja, aber so eine Halluzination ist halt dann nicht mehr lustig, wenn ein Kunde von dir einen Bot benutzt, der im Prinzip dann eine Anweisung gibt, etwas zu tun, was gefährlich wird und wo es dann Verletzte oder Schäden gibt, ne? Was da Haftungsprobleme. Mhm. Dann gibt es ethische Risiken. Diese Dinge haben ja immer noch kein Ethikverständnis. Also die antworten, je nachdem, mit was die trainiert wurden, vielleicht mit Bias, ja, vielleicht diskriminierend, hast du schnell einen Reputationsschaden an der Backe. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch so Risiken wie legale Risiken. Ne? Also du erzeugst Code auf Basis von Code, der schon existiert, der war vielleicht copyright protected, ja, alles nicht gut. Also gibt es eine ganze Menge Risiken. Aber, und jetzt komme ich zu dem zweiten Teil deiner Frage, es gibt, glaube ich, auch eine ganze Menge Chancen. Und ich glaube, und darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus, aufgrund dessen, dass wir so ein bisschen paranoid, bin ich mal böse, und mit diesem Fokus auf Datenschutz und so weiter unterwegs waren, was ja immer ein Innovationsinhibitor war, ja, glaubt man uns als Deutschland vielleicht, wenn wir es schaffen, eine eigene KI-Plattform und es gibt verheißungsvolle, hoffnungsvolle.
Wer fällt dir ein?
Aleph Alpha, ja, mit denen wir auch Bosch-seitig kooperieren. Ja. Mhm. Wenn wir es da schaffen, ich glaube, dass man uns mehr vertraut mit all dem, was man über uns weiß, als, und jetzt bin ich auch mal platt, als vielleicht Ländern westlich über dem Wasser, die interessante 3-Buchstaben-Organisationen haben, die in solche Dinge vielleicht reingucken, ja. Und mit dem, was sich geopolitisch gerade abzeichnet, ja, über den Teich, glaube ich, dass es noch einen Aspekt gibt, nämlich Datensouveränität oder generell Souveränität. Was ist denn, wenn irgendjemand mal auf die Idee kommt, jetzt schalten wir den Europäern mal den ganzen Laden da drüben ab. Mhm. Ja, also es geht darum, die Daten sicher zu halten. Es geht aber darum, unabhängig zu bleiben. Und ich glaube, wir tun gut daran, eine deutsche Lösung, eine europäische Lösung vielleicht auch zu etablieren. Und unsere Stärken im Sinne von Datenschutz und so weiter dort einfließen lassen. Und der zweite Vorteil, den ich sehe, und da geht es im Sinne von Geschäftsmodelle, wir haben ja unheimlich viel. Wir haben Domänenwissen noch und nöcher. Nicht alles ist explizit, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, Baubranche. Mhm. Ich vermute, dass du das gleich fragen wirst. Mhm. Aber wir haben das. Und wenn wir das schaffen würden, das zu enkodieren, nenne ich das mal, in ein Large Language Model, ein Chatbot, und dann vielleicht sogar monetarisierbar machen, das heißt, wenn das einer benutzt, muss er was bezahlen dafür, für Query. Mhm. Wow. Das ist ein interessantes Modell. Macht noch keiner, aber fände ich spannend.
Wir machen jetzt der Bücherbranche Konkurrenz. Also das ganze Wissen sozusagen. Nein, aber das ist ja das, worüber wir auch ja schon beide diskutiert haben im Vorfeld, weil das ist ja auch eine spannende Diskussion. Da hatten wir eigentlich fast schon den Podcast aufgenommen im Kasten, haben festgestellt, wir waren nur beim Mittagessen und haben gerade noch ein Unternehmen gegründet. Im Grunde genommen geht es doch, um das mal auf die Baubranche so ein Stück weit, aber auch auf die Immobilienbranche und wahrscheinlich sogar auf auch alle anderen zu transferieren. Es gibt unglaublich viel Wissen in den Köpfen der Menschen, der alten Ingenieure, alt im Sinne von, die haben ein gewisses Alter erreicht, gehen jetzt in Rente, Ruhestand und wir haben einen Fachkräftemangel. Es gibt zu wenige, die ich fragen kann gleichzeitig, weil die Jungen haben viel Fragen und es gibt wenig Alte sozusagen, die ich fragen kann. So, und wie kriege ich jetzt das Wissen, ohne dass sich einer hinsetzt und das abtippt, irgendwo rein? Im Sinne von, setze ich jetzt einen mit hier ins Studio das nächste Mal und der erzählt jetzt den ganzen Tag runter, was er alles wissen könnte. Also ich stelle mir jetzt vor, dass quasi...
Jetzt kommt's.
Ja, jetzt machen wir Magic. Also ich stelle mir im Grunde genommen vor, dass wir das Wissen auf Baustellen aufsaugen. Also im Grunde genommen müsste jeder so ein Pinorek oder irgendwas haben quasi, was man filmt, auditiv aufnimmt im Grunde genommen die ganze Zeit. Und diese Daten muss ich verarbeiten können, weil ich möchte doch als junger Bauleiter, jetzt bist du keiner, aber versetz dich mal rein, du stehst auf so einem Rohbau oder in so einem Rohbau und hast ein Problem. Und deine ganzen schlauen Bücher und dein Studium sagt dir nicht, welche Solution du gerade jetzt anwenden solltest. Du würdest aber auf jeden Fall einen alten Hasen anrufen. Und den rufe ich auch an, aber der geht nicht ran, weil der sitzt auch in der Baubesprechung. Die gehen meistens verdammt lange. Der ruft in 4 Stunden zurück, da ist dein Problem entweder eskaliert oder was auch immer. So, ich mach's kurz in der Nutshell. Ich will jetzt einfach jemanden fragen können, also eine angelernte KI, und sagen, what's the solution? Was kann ich tun?
Spannend. Also wir gehen gleich mal ins Extrem. Ich glaube, ich baue dir einfach und implementiere dir ein Brain-Interface, ne? Und dann tragen wir alles über USB-C natürlich rüber. Du lachst, wer weiß.
Sind alle ausgestiegen in dem Podcast mit den Worten, die du verwendet hast.
Ja, das schneiden wir raus. Also, wer weiß, ja, jetzt mal ganz ehrlich, in vielen, vielen Jahren, das ist noch weit weg, da sehe ich keine Entwicklung, ist vielleicht auch das denkbar. Aber ich glaube, wir gehen mal einen Schritt in den Bereich, der realistischer ist. Es spricht ja nichts, doch es spricht was dagegen, aber technisch spricht nichts dagegen, in der Tat Bewegungsabläufe zu filmen, Gespräche zu dokumentieren, Handlungen zu dokumentieren und daraus zu lernen. Ja? Insofern könnte man implizites Wissen in den Köpfen der Menschen durch Beobachtung, entsprechende Analyse, durchaus in einem gewissen Modell enkodieren und für andere zugänglich machen. Ich glaube, da kommen gerade die Jungs von der Datenschutzbehörde, die da an der Tür klopfen. Vielleicht die Tür zuhalten. dass das in Deutschland nicht einfach ist, ist klar. Ja. Aber technisch, glaube ich, sind so Dinge möglich. Und das meinte ich mit dem, was ich davor gesagt habe. Wir haben das alles. Manchmal ist es dokumentiert, dann ist es einfach. Ja? Und manchmal ist es halt implizit und dann brauchen wir irgendwie Lösungen, die es digitalisieren, das Wissen.
Wir haben im Grunde genommen Fluch und Segen zugleich. Also wir haben einmal Datenschutz und Regeln und Gesetzgebungen und wir haben auf der anderen Seite, wie du ja auch gesagt hast, extreme Chancen in diesem Thema. Aber jetzt die Frage und eine persönliche Antwort von dir vielleicht auch, ohne da jetzt zu sagen, das ist die Antwort und Sichtweise von Bosch. Lähmen wir uns jetzt zu sehr oder haben wir das Potenzial und können es auch nutzen, um Marktführer zu werden in der Zukunft, ob es jetzt KI oder neue digitale Services, die mit Thema KI funktionieren werden. Haben wir das Potenzial dazu?
Ja. Und nochmal, Datenschutzgesetze sind gut. Sie schützen unsere Bürger bis zu einem gewissen Punkt. Dass wir es manchmal übertreiben, dass wir in ein in eine Überbürokratisierung gehen, das haben wir alle, glaube ich, gesehen. Und deswegen sind wir, glaube ich, gut beraten, Dinge zu hinterfragen. Zu hinterfragen, braucht man wirklich jeden Prozess? Gehen wir hier zu weit, ja? Letztens habe ich eine Doku gesehen, da ging es im Prinzip darum, dass Leute einen Faschingsumzug organisieren wollten. Und dann kam irgendjemand auf die Idee, dass dieser Festtagsumzugswagen, dass der TÜV braucht. Und dann ging es weiter, damit der zum TÜV kommt, dieser Wagen, ist das ja ein Sondertransport, weil der hat keine Straßenzulassung. Und das kostet dann tausende Euro, da irgendwie die TÜV-Plakette für diesen einen Umzugstag zu machen. Ja? Und das machen alles Privatleute. Die haben eine ganze Faschingsveranstaltung quasi abgesagt deswegen. Da geht es ins Absurde. Ja? Prinzipiell liegt da aber eine Chance drin, im Sinne dessen, was ich vorher gesagt habe, dass wir natürlich hingehen können und auch sagen können, wir wissen, wie man Sachen absichert. Ja.
Wir wissen auf der einen Seite, wie man Sachen absichert, aber ich bin mir auch, wir werden vielleicht keine abschließende Meinung dazu heute entwickeln und auch nicht, ob richtig oder falsch ist. Ich finde, nur aus den verschiedensten Stimmen und auch die Meinung, die ich mir dann gemacht habe, dass wir zu viel fragen, bevor es überhaupt entwickelt wird und junge Firmen dann, also fragen müssen, Gesetzgebung und so weiter, und dann eben junge Firmen, jetzt sind wir wieder bei dem Chancen nächste Generation, schaffen wir es nochmal so ein Wirtschaftswunder im Sinne zu kreieren, des 21. Jahrhunderts, dass wir dann eben sagen, okay, dann ist es halt einfacher in Amerika die Company zu gründen oder in Indien, Riesenmärkte, dann gehe ich halt als Gründer mit und jetzt kurzer Auszug, aber wichtig aus meiner Sicht, jetzt gehe ich auch noch mit Kapital aus Amerika und starte da durch oder Kapital aus Asien, Indien. Also es gibt viele Länder, die mehr Geld bereitstellen für solche Solutions. So, dann ist der Gründer weg, die Idee ist weg, das Unternehmen gibt es hier gar nicht, weil die gründen hier gar nicht erstmal oder haben gegründet und das wird eine Identität hier, aber keiner zahlt davon irgendwann nochmal hier in das System Steuern, die Unternehmen, und schon gar nicht das Knowledge.
Ja, das ist also jetzt kommen wir wirklich in den Punkt, das ist ein Riesenproblem, ja. Und jetzt hast du wirklich einen großen Blumenstrauß aufgemacht. Das, ja. Also ich glaube, die finanzielle Ausstattung, die wir haben, um überhaupt in diesen, das ist ja ein sehr teurer Markt, also KI, KI-Modelle zu trainieren, sie zu betreiben, da gehen ja Milliausend, wie man so schön sagt, rein, ja. Und die, wenn du mal guckst, was Firmen wie die Big Techs da drüben an Kapital haben, das sie reinstecken können, während das, sorry, wenn ich das so sage, das bisschen, was wir an Peanuts hier reinstecken, da mal ein Problem. So, ist aber nicht das einzige Problem. Und ich will jetzt nicht nochmal auf die Bürokratisierung zu sprechen kommen, das hatten wir jetzt schon. Wir haben noch ein Problem. Fachkräfte. Das ist ein Riesenthema. Und zwar, zum einen haben wir zu wenige, zum anderen haben wir vielleicht gerade in diesem Bereich zu wenige. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wir kriegen sie auch da nicht adäquat bezahlt. Korreliert mit dem ersten Punkt, ja. Das dritte ist, wenn wir die Fachkräfte vor allem aus dem Ausland herkriegen, ich weiß nicht, ob du diese Studie kennst, ich glaube, die war von der OECD, da sind wir inzwischen Europa, was, wenn man die Leute fragt, wo sie hinwollen, auf Platz 14 war es, glaube ich. Ja? Also unsere arrogante Haltung und Denke, alle wollen nach Deutschland, das kannst du mal das, schön knicken. Ja, ja,
das ist durch, das Thema, das glaube ich
das auch. Das ist durch, ja. Inzwischen wissen sie halt, wie es auf dem Amt bei uns zugeht, ne? Und dass sie ein Märkchen zahlen müssen.
Schwierig,
und so weiter.
Das wird, ja.
Genau, und das und so weiter. Und das Schlimme ist auch, wenn sie dann mal da sind, wollen sie nicht sehr lange bleiben. Ne? Also auch da haben wir natürlich ein massives Problem. So, und das vierte, was mir noch einfällt, und dann mache ich den Blumenstrauß mal zu, allein über das Thema können wir einen Podcast machen. Weißt du, wie lange es dauert in Estland, und ich glaube in Portugal ist auch so, eine Firma zu gründen?
Ja, ad hoc, also es geht sofort, es ist digital.
20 Minuten.
Ja.
In Estland gibt es...
Ich schnell tippe 16.
Also es ist echt...
Wahnsinn.
Es ist Wahnsinn, ja. Und du hast alles, du hast deine Steuernummer und so weiter. Vergleichbar mit Deutschland, ja. Und warum soll ich mir das geben, ja? Und ich glaube, in Estland ist es sogar so, dass sie gar keine richtigen Ämter mehr haben, ne? Sondern ich glaube, nur zwei Sachen musst du noch irgendwie vor Ort machen. Die kannst du aber digital vorbereiten. Ich glaube, es ist die Hochzeit und die Scheidung. Alles andere läuft halt komplett digital, ja.
Ich kenne eine kurze Anekdote. Also eigentlich traurig, aber so, das ist schon ein paar Jahre her. Aber so in der Rolle als Business Angel.
War das eine digitale Scheidung?
Als digitaler Business Angel war am Anfang, also das ist jetzt, würde ich sagen, so 8 Jahre her, war wirklich die Frage, ob ich helfen kann dabei, wie man schneller wie schnell man eine Firma aufsetzen kann. Das war wirklich ein Mehrwert, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt mehrere GmbHs, wusste, welche Ämter was eintragen, hatte mir Kanzleien und also Steuer- und Rechtskanzleien organisiert, mit denen man gut arbeiten konnte. Und das war wirklich ein Value-Add in den jungen Jahren von Leuten, die dann irgendwie kamen und gesagt haben, so, boah, wenn wir das alles beschleunigen könnten und gut, Businessplan aufsetzen, können wir auch noch ein bisschen beschleunigen und. Also wirklich Early-Stage-Companies halt. Aber das muss ich mir vorstellen, ne? Dass das ein Value-Add ist. Wie gründe ich eine Firma?
Das sagt viel, oder?
Das sagt einfach nur viel. Das war Anekdote der Firmengründung.
Ja, ja.
Aber ich würde gerne noch auf ein anderes Thema hinaus mit dir. Jetzt haben wir über KI gesprochen. Wie geht's am Markt? Also um das nochmal so ein bisschen Recap zu machen. Was haben wir für Chancen und für Risiken? Was macht denn Bosch heute in dem Bereich? Also gibt es Anwendungsbereiche, die ihr seht? Weil wir haben eingangs gesagt, ihr macht irgendwie in jeder Industrie irgendetwas. Und was, wo unterstützt euch KI oder an welchen Prozessen, Projekten arbeitet ihr konkret?
Ja, sehr gerne. Und mich würde mal interessieren, wo du die Andockstelle dann danach vielleicht in der Baubranche siehst. Das kann man auch vielleicht nochmal ein bisschen beleuchten. Also wir haben mal so ganz abstrakt gesprochen, haben wir so vier, oder ich sag dir erstmal einen Trend. Ganz am Anfang, als das aufkam, haben wir alle gesagt, das nutzen wir jetzt mal, um die, das ist ein schöner Ausdruck, die operationale Effizienz zu steigern. Ja? Also bring den Laden mal in Geschwindigkeit und am Ende Sparkohle. Ja. Daraus sind so vier Cluster entstanden. Das erste war Search and Summarization. Ne? Jeder, egal ob die Power-Tools-Einheit oder die Bosch-Siemens-Hausgeräte, und das wird in der Baubranche, vermute ich mal, wirst du mir gleich erklären, nicht anders sein, haben Dokumente, Handbücher, Knowledge-Artikel, irgendwas, ja, was da irgendwo rumfliegt, ja, so dick wahrscheinlich. Ja. Ja. Mein Gott, bring das doch in ein entsprechendes System, mach es über natürliche Sprache durchsuchbar und die Antwort, die du zurückkriegst, sind dann auch nicht 500 Links, ja, sondern eine concise summary of relevant content. Ja. Mega. So, jetzt machst du es noch komfortabler, schaltest noch einen Voicebot davor, ja, dann kannst du auf der Baustelle auch noch sagen, hier, folgende Frage, kannst du mir mal beantworten, ja. Zur Baustelle habe ich noch ein paar andere Ideen. Machen wir erstmal fertig. Das andere geht mehr so in den Bereich Content Creation, ja. Also warum soll ich denn, jetzt sind wir mal im Marketing, ja. Und das ist ja auch ganz faszinierend. Das sind ja, alle Jobs werden ja davon betroffen. Das ist ja nicht nur die IT-Jobs oder irgendwie der LKW-Fahrer oder was weiß ich, sondern alle, die ganze Gesellschaft trifft das jetzt. Und in einer rasanten Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist den Leuten am wenigsten klar, dass das nicht 20 Jahre jetzt dauert. Ne? Aber anderes Thema. Content Creation, das heißt, wenn wir im Marketing sind, warum soll ich denn noch Texte für Webseiten in 95 Sprachen von Hand schreiben? Das macht gar keinen Sinn. Klar, du musst nochmal gucken, bevor es rausgeht, wegen diesen vorhin genannten Halluzinationen. Ja? Die haben aber nicht nur KIs, auch manche Menschen haben die, das ist eine andere Geschichte. Und dann hast du natürlich unheimlich viel Potenzial im Engineering, ja, in der Softwareentwicklung. Also hast du schon mal einen Entwickler gesehen, der gerne dokumentiert? Ich nicht, ja. Also der wäre ziemlich schräg, den hätte ich gleich unter Verdacht, dass da was nicht stimmt. Testcases schreiben, Software schreiben, ganz, ganz viel Potenzial. Ich mach's mal noch ein bisschen konkreter. Du kannst ja auch hingehen und sagen, ich habe einen Ofen und in diesen Ofen bringe ich ein Foundation Model, also ein KI-Modell, ja. Und sobald du jetzt quasi dein Gericht da reinschiebst, erkennt das Ding, was das für ein Gericht ist, welche Menge das ist und stellt automatisch das richtige Backprogramm ein. Total cool, ja. Das gab es auch früher schon, aber das geht jetzt nochmal deutlich präziser und effizienter, ja. Oder du bist in der Fabrik, ja. Kennen wir alle, Visual Inspection, ne? Da laufen irgendwelche Teile übers Band und die KI guckt sich das quasi an, ja, und sagt, ah, ist okay, ist okay, ist okay, oh, ist verkratzt. Die musst du ja trainieren. Das heißt, du brauchst ganz viele Sample-Bilder. Und jetzt kannst du, das ist jetzt richtig spannend, du kannst die traditionelle KI, die es schon immer gab, mit Visual Inspection und die generative KI kombinieren und der generativen KI sagen, erzeug mir mal weitere Bilder von diesem Bauteil, die verkratzt sind. Die gab es aber nie, diese Bauteile. Aber du nutzt sie, um die andere zu füttern, damit die noch besser wird in der Erkennung. Das sind spannende Teile. Und ich glaube, in der Baubranche können wir genauso entlang des kompletten Wertstroms, ja, entsprechend Mehrwert heben. Ich glaube, Dokument hast du schon genickt, ja.
Absolut.
Oder du stehst irgendwie auf der Baustelle und hast eine Frage, ja, und willst aber auch über Voice die Antwort, weil halt gerade der alte Hase, hast du es, glaube ich, vorhin genannt, weil der gerade nicht verfügbar ist. Oder du siehst irgendwie, da ist irgendwo ein Loch oder ein Fehler oder ein Bauteil und willst wissen, was das ist. Und du machst Multimodalität, du machst aber nur ein Foto von und fragst. Das sind doch Sachen, die total cool sind für die Baubranche, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, dann haben wir wieder das Thema Mensch mit dabei, dass sich eben vielleicht auch ein Planer diskriminiert wird und sagt, ich kann jetzt nicht mehr entwerfen. Aber ich stelle es mir vor mit einer Stimme. Also ich sitze in einem Raum. Ich mache jetzt mal noch ein abstrakteres Beispiel. Und dann müssen wir nur gucken, dass wir nicht zu abstrakt werden und irgendwie alle verlieren. Aber jetzt hat Google eine Brille rausgebracht, die man aufsetzen kann und man sieht dadurch Räume. So, jetzt stelle ich mir vor, ich sitze da mit meinem Bauherrn als Planer, als Architekt und die Stimme sozusagen, meine, wird aufgenommen und die KI erzeugt dann eben digitale Bilder von dem Gebäude und ich als Architekt weiß ja, wie ich etwas beschreiben muss. Wenn ich jetzt hier sitze mit dir, ja, Andreas, dann sage ich, hier ist so ein Leuchtschild von uns, dann ist das rechteckig, da hört der Strich unten rechts auf so, aber wenn das jetzt ein Architekt oder ein Mensch, der visuell sowas planen kann, beschreiben würde, der würde ganz anders reden. Der würde andere Namen für Bauteile nutzen und das ist doch Wahnsinn. Ja. Oder mal so ein Start-weg-Design. So, entwerf mir 10 Designs von Gebäuden mit Holz, Hybrid, Beton, Optik und so. Das, das sappelt der eine halbe Stunde runter und dann fängt das Ding an zu bauen und sagt, das hast du in, weiß ich nicht, danach Rechenleistung, da bist du Experte, aber habe ich in einer halben Stunde irgendwie 10 Entwürfe, hat die, hat es mir erstellt. Ich gucke mir mit meinem Kunden das an und wie viel Zeit ich gespart habe, weil im schlimmsten Fall sagt er, Entwurf weg, Entwurf weg, Entwurf weg, will ich nicht, nicht schön.
Es ist ja völlig bei dir, ist ja klar. Aber es ist ja noch viel geiler. Du kannst ja, das sind ja Dialogsysteme, die ihren Kontext halten. So, das heißt, der beschreibt, was er hier gerne so hätte, ja. Vielleicht wie er ein bestimmtes Gebäude auch mit Beschallung, Beleuchtung und so weiter ausstatten will und beschreibt das alles. Dann kommt was raus. So, dann sagt er ja nicht, ah, ist Mist, muss ich nochmal von vorne anfangen, sondern er geht in Dialog mit dem System, sagt, jupp, das ist schon ganz gut, aber kannst du Folgendes bitte ändern? Nächste Variante.
Genau, ich sitze, das meine ich, ich sitze mit dem Kunden zusammen in Echtzeit und sage nachher nach dem, der Grundentwurf ist, der passt und dann geht's weiter. Nur ich habe halt selber keinen Stift mehr in der Hand.
Ja, ja, und was ich meinte ist, er redet nicht mit dem Kunden, sondern mit der KI im Dialog.
Ja, ja, im Dialog, genau. Der Kunde hört zu sozusagen, war jetzt auch meine Vorstellung.
Ja, ja, ja. Und das ist mega. Und du kannst ja auch den Transfer machen von, du kannst ja auch was mal an die Tafel zeichnen und dem Ding dann darauf basierend Anweisungen geben. Ich habe letztens eine kleine Übung gemacht, wollte mal gucken, wie cool das geht. HTML-Seite. Ne? Also alle, die so ein bisschen technikaffin sind, wissen, man musste irgendwie für eine Webseite zu erzeugen, musste irgendwie HTML programmieren. Nicht super komplex, aber schon ein Haufen Arbeit, ja. Du nimmst ein Blatt Papier, du zeichnest von Hand, wie die aussehen soll, du machst ein Foto und sagst dem Ding, generier mir den Code. Hey, das geht. Und danach kann ich noch sagen, nee, nicht ganz, kannst du das da unten ein bisschen breiter machen und so weiter. Was das für ein Efficiency-Booster ist, ja. Und jetzt sind wir wieder bei Efficiency, aber du siehst, das geht weiter. Das geht jetzt in neue Geschäftsmodelle. Das heißt, es geht in eine Welt, wo man vielleicht auch anfängt, diese Modelle in Geräte einzubauen, ja, wie diesen Ofen, um dann ein Competitive Advantage in der Nutzbarkeit dieser Geräte zu haben oder die Interaktion mit den Geräten zu verbessern oder in das, was wir vorhin kurz hatten, in das Enkodieren von Wissen in Modellen und dann das Monetarisieren des Zugriffs. Ja. Das, und wir sehen ja noch gar nicht, was da noch alles kommt. Wir sind ja immer noch am Anfang. Ja. Und das noch gepaart mit dieser vorhin schon erwähnten Geschwindigkeit, wow. Ich meine, das ist ja echt ein Privileg, dass wir das erleben dürfen, ja.
Absolut. Aber jetzt zum Schluss würde ich wissen wollen, gerne von dir mit Blick in die Zukunft, was für Zeitachsen siehst du dahinter? Berücksichtigt aus technologischem Dasein und aus dem, was du als Erfahrung Mensch mit einbringen kannst, Akzeptanz.
Ja, die Frage nach, wann der Terminator da ist, ne?
Absolut. Das ist ja immer die Frage von der CEO und CTO treffen aufeinander. Wann machen wir damit Geld und Umsatz?
Und wann hauen wir besser ab? was sehen wir gerade? Ne? Und dann daraus abzuleiten, was kommt. Ich glaube, wir sehen gerade, dass auch wesentlich effizientere Algorithmen im Entstehen sind, um solche Systeme zu trainieren. Wir sehen, dass sehr spezialisierte Hardware entwickelt wird, die leistungsfähiger ist für das Trainieren solcher Systeme. Wir sehen, dass neue Technologien kommen, die das Berechnen komplexer Aufgaben nochmal beschleunigen wird, Quantum Computing. Und dementsprechend werden wir, glaube ich, sehr schnell nochmal mächtigere Systeme sehen, die mit Informationsmengen gefüttert werden, die way beyond dessen sind, was ein einzelner Mensch in seinem ganzen Leben sieht. Das ist eine krasse Aussage, finde ich, ja. Und damit sind die erstmal in der Lage. Also wir kommen dann in den Bereich einer AGI, einer Artificial General Intelligence, die im Prinzip kognitive Aufgaben so gut machen kann wie wir. Und das ist ja eigentlich krass. Das heißt ja, wir kommen jetzt in eine Situation rein, wo im Prinzip eine zweite uns halbwegs ebenbürtige Intelligenz auf diesem Planeten ist. Ne? Das ist schon ein bisschen spooky. Und die ganze Geschichte, die kann ziemlich gut laufen, die kann aber auch ziemlich beschissen laufen. Das Gute ist, wenn sie beschissen läuft, dann dauert es nicht lang. Dann haben wir das Problem gelöst. Also das kann uns helfen, die Forschung nach vorne zu bringen. Im Medizinbereich neue Medikamente, wenn es gut benutzt wird. Aber das kann halt auch irgendjemand nutzen oder missbrauchen, um tödliche Viren zu engineeren. Ja. Das kann den Zugriff auf Informationen beschleunigen. Es kann aber auch genutzt werden, um Propaganda zu erzeugen. Sind wir wieder bei Deepfakes, was ganze Demokratien destabilisiert. So, das ist die AGI. Aber jetzt kommt ja noch so eine mögliche Folge. Und das ist etwas, was bei mir im Kopf, als jemand, der sich sehr damit beschäftigt, wirklich sehr, sehr oft inzwischen aufpoppt. Wann sind wir an dem Punkt einer sogenannten Superintelligenz? Wann sind wir an einem Punkt, dass sie nicht nur so gut ist wie wir, die Maschine, sondern besser. Mhm. Wie Nick Bostrom das mal gesagt hat, that can outperform even the brightest human minds. Ja. Und dann sind wir an einem Punkt angelangt, das ist echt krass, das muss man mir bewusst machen, das ist ja die letzte Erfindung, die der Mensch machen kann. Mhm. Ja. Weil jede Erfindung, die auch nur denkbar ist, würde diese Maschine wahrscheinlich vor uns machen, ja. Und zwar auf einer sogenannten Digital Timescale. Das heißt, wir als Menschen, wir brauchen ja irgendwie Jahre, um von A nach B zu kommen. Braucht die Maschine nicht. Ja. Das heißt, wir machen irgendwie, wir blinzeln mit den Augen und jeden Moment, den wir wieder aus dem Fenster gucken, ist was Neues da. Und die spannende Frage ist ja, passiert das? Da kann man so ein bisschen in die Physik gucken, ne? Ist auch total spannend. Also so, wie laufen denn Informationen eigentlich, ja?
Jetzt hast du ja sogar noch eine Frage vorher gestellt, und zwar, wird es überhaupt passieren? Also gar nicht das Wann war ja sozusagen meine Kernfrage. Sag mal, wann wird denn das passieren, dass wir eben KI, wirklich solche Use Cases, wie wir es gerade skizziert haben, aber du sagst jetzt sogar, wenn wir noch einen Schritt weiter denken, in Richtung das ultimative KI-Brain, dann sagst du, wird es passieren, hinterfragst du noch? Habe ich das richtig verstanden?
Also AGI hinterfrage ich nicht mehr und ich bin nicht der Einzige. Mhm. Es gibt Umfragen von führenden Forschern, die sagen, ungefähr 2040 sehen wir eine AGI, die also zumindest mal so gut ist wie wir. Und bei dem zweiten sage ich eher ob, nicht wann. Und ich sage, ich lehne mich mal aus dem Fenster. Das kann mir eh keiner aktuell das Gegenteil beweisen.
ist auch eine Hypothese.
Ist eine Hypothese, genau. Ich glaube, es wird passieren. Und ich führe es zurück ein bisschen auf die Physik. Das wollte ich gerade ansetzen. Mhm. Unsere Neuronen in unserem Gehirn senden mit 200 Hertz, also 200 Signale pro Sekunde. Guckt ja so einen popligen Transistor an, Gigahertz-Bereich, ja. Signale laufen in unserem Gehirn mit 100 Metern pro Sekunde in Maschinen mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist alles schon mal so Indikationen, was die eigentlich uns, wie die uns outperformen. Jetzt kommt aber das Wesentliche. Wir haben ein ziemlich großes Problem als Menschen und das ist unser Gehirn, weil unser Gehirn muss in unseren Kopf. Das können wir nicht ändern. Mhm. Aber so eine Maschine, die kann ja eine ganze Stadt haben, die im Prinzip ihr Gehirn ist. Mhm. Und dann haben wir eine Informationsexplosion, ja. Und dann erleben wir das, das ist die letzte Erfindung, die der Mensch macht. Und wir können es auch nicht mehr abschalten, das ist irreversibel, weil genauso wie wir Menschen Bedrohung wahrnehmen können, kann das die Maschine auch. Sie kann es besser. Wir können es auch nicht in eine Box stecken, weil wir würden irgendeinen Fehler machen, ja. Und dann würde sie rauskommen, ja. Ich meine, selbst Leute, die wir ins Gefängnis stecken, kommen raus. Und da weiß ich nicht, ob das Superintelligenzen sind, ja, die im Gefängnis sitzen. Ja, so, und die Frage, die wir jetzt haben, ist, dann sind wir ja in einer Welt, die gestaltet wird von den Präferenzen der Superintelligenzen. Jetzt wird es spannend. Was sind deren Präferenzen? Und es wird vor allem jetzt tricky, weil wir Menschen denken ja immer, es gibt eine Korrelation zwischen superintelligent und etwas machen, was wir als Menschen als sinnvoll empfinden würden. Ist das so? Keine Ahnung. Wir glauben immer, es gibt eine Korrelation von superintelligent Bewusstsein oder einem freien Willen. Das ist alles gar nicht sicher, ja? So, aber jetzt können wir das alles nicht stoppen. Mhm. Und ich sage, wir sind trotzdem dieser Präferenz, dieser Maschine vielleicht dann ausgegeben. Was können wir denn machen? Und wenn wir mal so nochmal Nick Bostrom zu zitieren, tolles Buch übrigens, Superintelligence, er sagt, das ist, glaube ich, ein interessanter Ansatz, wir sollten dieser Maschine beibringen, was unser Wertesystem ist und ein Motivationssystem etablieren, das sie motiviert, nach diesen zu streben. Die Frage, die man sich natürlich stellen kann, dein Wertesystem oder meins? Mhm. Ich wäre jetzt für meins, sehr aber das ist halt sehr subjektiv, genau. Und was ist, wenn die nach 3 Jahren sagt, oh, war ja schön mit eurem Wertesystem, ich habe keinen Bock mehr, ja? Also keiner kennt die Antwort darauf, aber du siehst, was da unter Umständen auch ein bisschen gruselig vor uns liegen könnte, ja. Spannend.
Aber auch, und lass mich es gern zusammenfassen, wie viele Chancen Wahnsinn. In dem Weg nach vorne liegen. Ich würde ja fast sagen, egal, ob der Use Case, den du skizziert hast, im Positiven oder im Negativen entstehen wird, da, wo wir heute stehen, und du hast es in einem Zwischensatz gesagt, ich will ihn jetzt zum Abschluss nochmal hervorheben, ist es so crazy, dass wir in diesem Jahrzehnt, Jahrhundert, Jahrtausend leben, um das zu erleben, was da eigentlich jetzt passieren wird in den nächsten Jahren. Ich glaube auch hier wieder, ganz viele Menschen können sich auch in Zentraleuropa nicht vorstellen, dass da so etwas Großes vor uns ist. Steffen Seidel, der CEO von Dresel, hat mal gesagt zu mir, Michel, in der Baubranche werden wir in den nächsten 10 Jahren so viel Innovation erleben wie in den letzten 100 nicht. Und das, glaube ich, wird sogar noch verkürzen oder noch sozusagen die Innovationskraft der letzten 200 Jahre quasi, die wir haben. Gibt es Ausnahmen, aber das werden wir in den nächsten 10 Jahren erleben. Also ich glaube, mit dem ganzen Input, den wir beide, aber vorrangig du als Expert, weil ich habe es nur begleiten dürfen, den Dialog und versucht, irgendwie Inspirationen aus der Baubranche mit einzubringen, so kleine Cases, sollten wir vielleicht die Leute einfach mal nach Hause gehen lassen und schlafen lassen.
Ich glaube, das wäre fair, weil das muss man jetzt alles erstmal verdauern. Ja. Ich freue mich, wenn die morgen alle aufstehen, heiß wie Frittenfett sind, die Bürokratie besiegen wollen, die Innovation vorantreiben wollen und wir in Deutschland in ein paar Jahren die Zeitung aufschlagen und sagen, der kranke Mann Europas hat Europa verlassen und wir sind wieder führend, weil wir die Kurve gekriegt haben. Das würde mich mega freuen. Und ich glaube, wir haben genug clevere Leute, wir haben genug Leute, die doch noch hungrig sind und die wollen. Und wenn die sich zusammentun und wir die Chance, die wir jetzt haben, ja, das ist ein kleines Zeitfenster, ja, bevor wieder alles über den Teich landet und dort gemacht wird. Wenn wir dieses Zeitfenster nutzen, die Chance nutzen, dann können wir uns aus dieser Schlinge so ein bisschen rausziehen, dieser Behäbigkeit, die wir gerade haben. Und dann enden wir nicht wieder da, wo wir geendet sind im Zeitraum des Cloud Computings. Ich glaube, wir können das schaffen mit den Vorteilen und Stärken, die ich vorhin auch gesagt habe, Datenschutz und so weiter.
Ja, ich lasse das einfach so stehen. Du hast gesagt, wenn die Leute morgen wieder aufwachen und das bekämpfen wollen, aber wenn die Leute auch morgen wieder, also wenn ihr morgen wieder aufwacht und mehr zu dem Thema haben wollt an Wissen, dann schreibt es gerne einfach in die Kommentare oder schreibt uns Direktnachrichten. Das machen mittlerweile echt viele von euch. Dann werden wir uns diesem Thema nochmal widmen. Ich werde Andreas fragen, ob wir da tiefer reingehen und vielleicht irgendwie mal einen Use Case verbreiten. Wer von euch so einen Use Case hat, auch ganz spannend, schickt den mal rüber. Wir diskutieren den vielleicht einfach mal an der Stelle. Und da schließt sich natürlich eine große Frage an, wer bezahlt die ganze Party an Entwicklung? Wir haben große Summen gehört, die dafür notwendig sind. Also vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema da reinzugehen. Wenn ihr es wissen wollt, dann lasst es uns wissen und wir kümmern uns um den Content. Bis nächste Woche Dienstag.